Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die Kapitel 32 und 33 aus dem Buch des Propheten Jesaja. Eines steht fest, Gott wird sich über sein Volk erbarmen, auch über seinen König. Und dieser König wird nie isoliert betrachtet, sondern immer zusammen mit seinen fürstlichen Ratgebern. Das Kapitel 33 behandelt die Rettung aus der Not und die anbrechende Gottesherrschaft, in der auch die geistliche und die körperliche Wiederherstellung inbegriffen sind. Wir erreichen das 32. Kapitel des Jesaja-Buches und es ist gewissermaßen wie ein Lichtblick zwischen dem 5. und dem 6. Weheruf. Es ist ein Lichtstrahl für das Volk Gottes an einem dunklen Ort zu jener Zeit. Nun wird die Person des Königs wieder in den Mittelpunkt gerückt, nachdem der König Israels viele Kapitel lang keine Rolle gespielt hat. Ich lese die Verse 1 und 2. Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten, und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben, dass ein jeder von ihnen sein wird, wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbäche am dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Lande. Das einleitende Siehe macht deutlich, dass diese Verse auf das Reich Gottes hinweisen. Der König ist kein anderer als der Herr Jesus Christus. Seine Regentschaft ist gekennzeichnet von Gerechtigkeit. Bisher hat die Welt noch nie so ein Königreich gehabt. Der Herr ist nicht nur König, er ist auch ein Retter und Beschützer, wie uns Vers 2 aufzeigt. Er ertrug für uns den Wind und Sturm des Gerichts für unsere Sünden. Er ist der Fels, der uns schützt, damals wie heute. Im 26. Kapitel des Jesaja-Buches, Vers 4, heißt es ja auch, Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Das Bild des schützenden Felsens ist also ein weiterer Aspekt seines Dienstes, der auch uns heute noch gilt. Weiter geht es mit den Versen 3 und 4. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein, und die Ohren der Hörenden werden aufmerken. Und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen, und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. Mit anderen Worten, allen Menschen im Volk Gottes wird geistliche Erkenntnis geschenkt werden. So heißt es auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12, Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Wahre geistliche Werte werden dann offensichtlich und gewiss sein. Das, was oberste Priorität haben sollte, wird auch an erster Stelle stehen. Heute sind die moralischen Werte völlig verloren gegangen. Eines der größten Probleme in der westlichen Welt ist, dass wir den Sinn für moralische Werte verloren haben. In den Schulen wird die Evolutionstheorie gelehrt, die Mensch und Tier auf eine Stufe stellt. Doch moralische Werte werden nicht unterrichtet. Wenn man für Recht und Gesetz eintritt und einen hohen moralischen Maßstab besitzt, wird man als altmodisch und dumm angesehen. In unserer Gesellschaft muss man ja clever sein, um alle Vorteile genießen zu können. Deshalb will man oft nicht mehr auf die alten Sachen, die alten Werte und Grundsätze hören. Doch gerade diese alten Werte und Grundsätze werden auch in der Zukunft wichtig sein, denn die Erde wird einen König haben, der in Gerechtigkeit regiert. Dann werden die moralischen Werte wieder wichtiger sein. Hören wir nun die Verse 5 bis 8. Es wird nicht mehr ein Narr Fürst heißen, noch ein Betrüger Edel genannt werden. Denn ein Narr redet Narrheit, und sein Herz geht mit Unheil um, dass er Ruchloses anrichtet und rede über den Herrn lauter Trug. Dadurch lässt er hungrig die hungrigen Seelen und wehrt den Durstigen das Trinken. und des Betrügers Waffen sind böse. Ihr sind auf Tücke, um die Elenden zu verderben mit falschen Worten, auch wenn der Arme sein Recht vertritt. Aber der Edle hat edle Gedanken und beharrt bei Edlem. Soweit die Verse 5-8. Die Narren und Betrüger hatten es bis jetzt gut und konnten sich edle Fürsten nennen lassen. Die Menschen mussten sich dem Unrecht gegenüber tolerant zeigen. Jede Steueroase wird ausgenutzt. Es scheint oft so, als würden die Reichen sich nicht an Recht und Gesetz halten müssen. Doch das ist nun vorbei, wie Vers 5 uns zeigt, denn es wird wieder Ordnung in das öffentliche Leben gebracht. Die Menschen werden wieder nach klaren Maßstäben beurteilt, da man nicht länger verblendet ist. Ein Narr wird also als Narr angesehen und ein Betrüger wird als Betrüger erkannt. Des Menschen Herz ist böse. Das wird an diesem zukünftigen Tag glasklar gesehen werden. Die Maske der Heuchelei und Scheinheiligkeit wird entfernt werden. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Christen, sondern auf alle Menschen. All das wird stattfinden, wenn der König kommt, der in Gerechtigkeit regieren wird. Doch bevor Christus, der König, seine Herrschaft antritt, wird es noch die Zeit der großen Trübsal geben. Hören wir nun die Verse 9-11. Wohlan, ihr stolzen Frauen, hört meine Stimme. Ihr Töchter, die ihr so sicher seid, nehmt zu Ohren meine Rede. Über Jahr und Tag, da werdet ihr sicheren zittern, denn es wird keine Weinlese sein, auch keine Obsternte kommen. Erschreckt, ihr stolzen Frauen, zittert, ihr sicheren. Zieht euch aus, entblößt euch und umgürtet eure Lenden. Warum sagt Jesaja dies? Es ist die Aufgabe der Frauen, ihre Männer zu richtigem Handeln zu inspirieren. Am Aussehen und Verhalten der Frauen wird außerdem sichtbar, wie weit entfernt das ganze Volk von Gott ist. Diese Frauen werden in Vers 9 als sorglos bezeichnet. Jesaja fordert sie also auf, seine Stimme zu hören. Außerdem sind Frauen gewöhnlich sensibler und nehmen eine Gefahr früher als Männer wahr. Nun sagt Gott, dass in den Tagen vor der großen Trübsal die Frauen unsensibel werden und die kommende Gefahr nicht erkennen werden. Sie werden vor lauter Vergnügungen das bevorstehende Gericht nicht kommen sehen. Das Ausgießen des Heiligen Geistes wird nun versprochen. Wir hören dies in den nächsten Versen. Ich lese die Verse 14 und 15. Denn die Paläste werden verlassen sein, und die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein, dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide, so lange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Im Alten Testament, also auch zur Zeit Jesajas, besaßen nur wenige Menschen den Geist Gottes. Wann wird der Heilige Geist über alle Menschen ausgegossen? Seit Jesus ist das möglich. Es wird eine großartige Zeit von geistlichen Segnungen sein und die Menschen werden sich Christus zuwenden. Das heißt noch nicht, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Der Prophet Joel schreibt dazu im 3. Kapitel, »Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen.« Der Apostel Petrus zitierte in der Apostelgeschichte diesen Abschnitt des Propheten Joel und erklärte den Text. Das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Einige Menschen waren vom Heiligen Geist erfüllt und äußerlich sah es so aus, als wären sie schon am Morgen betrunken. Doch wir wissen, dass sie nicht betrunken waren. Der Prophet Joel sagte außerdem noch gewaltige Naturphänomene voraus. So heißt es dort in den Versen 3 und 4, »Ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden«, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Diese Zeichen haben immer schon mal stattgefunden, aber noch nicht so massiv, wie es noch werden wird. Wie bereits erwähnt, prophezeite Joel: Eure Töchter und Söhne sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Diese Dinge, also Träume und Visionen, finden heute nur vereinzelt statt und oft bei Menschen, die noch gar nicht zum Volk Gottes gehören. Die Prophezeiung bezieht sich also auch auf eine noch ferne Zukunft. Ich lese noch die Verse 15 bis 18 aus Kapitel 32. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Dann, also wenn der Geist Gottes über alle Menschen ausgegossen ist, wird auch die geplagte Schöpfung wiederhergestellt. Wüsten werden wieder fruchtbar sein. Der Geist schenkt Gerechtigkeit und die Menschen werden friedlich in Ruhe und Sicherheit miteinander leben. Wir erreichen nun das 33. Kapitel im Buch des Propheten Jesaja. Ein letzter Weheruf wird ausgesprochen über alle, die Gottes Volk und Land verwüsten. Dies ist das besondere Thema dieses Kapitels. In der unmittelbaren Reichweite bezieht es sich auf die Assyrer, aber die Offenbarung erstreckt sich auf den letzten Feind bis an die letzten Tage. Das 33. Kapitel ist geozentrisch und das Land hat die oberste Wichtigkeit. Ich beginne mit Vers 1. Weh dir, du Verwüster, der du selbst nicht verwüstet bist, und du Räuber, der du selbst nicht beraubt bist. Wenn du das Verwüsten vollendet hast, so wirst du auch verwüstet werden. Wenn du des Raubens ein Ende gemacht hast, so wird man dich auch berauben. Jesaja drückt hier ein wichtiges geistliches Prinzip aus, das Gott von Anfang an, also seit der ersten Sünde, festgelegt hat. So steht in Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Der Verwüster wird jedoch nicht namentlich genannt. Einige Bibelausleger vermuten, dass mit dem Verwüster ein König der Assyrer gemeint ist, denn ab Jesaja 36 bedroht der König Sanherib Jerusalem. Doch ich glaube nicht, dass sich das vor uns liegende Kapitel 33 nur auf die Assyrer bezieht. Gott sagt im Grunde, ihr verwüstet mein Volk und ich werde euch verwüsten. Gott verspricht im Namen seines Volkes, Vergeltung zu üben. Deshalb sollten wir die Rache immer Gott überlassen und nicht in die eigene Hand nehmen. Gott wird sich selbst um den Verwüster kümmern. So kommen wir nun zu dem Gebet, das in Vers 2 steht. Dieser Vers lautet: Herr, sei uns gnädig, denn auf dich harren wir. Sei unser Arm alle Morgen, dazu unser Heil zur Zeit der Trübsal. In den Versen 3 bis 6 wird noch detailliert beschrieben, wie diese Trübsal und das darauffolgende Eingreifen Gottes aussehen wird. Ich überspringe diese Verse. Herr, sei uns gnädig, ist auch heute noch unser Gebet. Wir hören weiter auf die Verse 7 und 8. Siehe, die Leute von Ariel schreien draußen, die Boten des Friedens weinen bitterlich. Die Wege sind verödet, es geht niemand mehr auf der Straße. Man hält nicht treu und Glauben, man verwirft die Zeugen und achtet der Leute nicht. Wie wir im Kapitel 29 bereits gesehen haben, sind die Bewohner Jerusalems mit dem Begriff Leute von Ariel gemeint. Die Friedensboten haben bisher versagt und können nur noch bitterlich weinen. Der Bund mit Gott ist zerbrochen, die Zeugen des Bundes werden verachtet. Auch der Mensch wird als Geschöpf verachtet. Wie sehr erinnert uns das an unsere heutige Zeit? Wir reden von Frieden und Demokratie, doch um uns herum ist Krieg. Die Menschenrechte werden mit Füßen getreten, das menschliche Leben, ob vor oder nach der Geburt, wird verachtet. Es wird Zeit für Gottes Eingreifen, wie es in den Versen 9 bis 12 aufgeschrieben ist. Ich lese nun weiter bei Vers 13. So hört nun ihr, die ihr ferne seid, was ich getan habe, und die ihr nahe seid, erkennt meine Stärke. Zwei Menschengruppen werden hier angesprochen, die Fernen und die Nahen, also die Völker und Israel. Sie werden aufgefordert, Gottes Stärke zu erkennen. Und so heißt es nun in Vers 14, in Zion sind die Sünder erschrocken, Zittern hat die Heuchler befallen, und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Den Sündern in Zion wird ihr falsches Handeln bewusst und sie erschrecken. Damit sind meines Erachtens sowohl gottlose Israeliten als auch gottlose Heiden gemeint. Das verzehrende Feuer bezieht sich auf Gott, denn es heißt im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 29, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist heilig und er will an diesem Tag richten. Heute gewinnt die Gottlosigkeit um uns herum immer mehr die Oberhand. Deshalb müssen wir das Wort Gottes weiterhin predigen, denn wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben werden. Gottes Gericht wird kommen, und es ist unsere Aufgabe als Volk Gottes, die Bibel den Menschen immer wieder neu bekannt zu machen. Das Gericht ist kein angenehmes Thema. Aber die Worte Jesajas sind Gottes Botschaft und die ganze Menschheit muss sie hören. Hören wir nun die Verse 15 und 16. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopfe, dass er nichts von Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe, der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Wer durch seinen Glauben an Christus als gerecht erklärt wird, muss in Gerechtigkeit wandeln. Nur der wird in Frieden wohnen können, der von Bestechung und mit Gewalt erzieltem Gewinn Abstand nimmt. Trotzdem muss das Volk erst zum Gehorsam ermahnt werden. Nun kommen wir zum letzten Abschnitt von Kapitel 33, dem Lobpreis Gottes für die endgültige Errettung. Weiter geht es mit den Versen 20 bis 22. Schaue auf Zion, die Stadt unserer Feiern. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden. Denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein, und weite Wassergraben wird es geben, auf denen kein Schiff mehr fahren, kein stolzes Schiff mehr dahinziehen kann. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der uns hilft. Soweit die Verse 20 bis 22. Babylon konnte mit dem Fluss Euphrat prahlen, Assyrien mit dem Tigris, und Ägypten hatte den Nil, aber Jerusalem war nur von Land umgeben, ohne Fluss oder Hafen. Doch der Prophet Zacharja gibt uns im 14. Kapitel eine erstaunliche Prophezeiung. Gott wird Israel zu seiner Zeit einen Hafen schenken. Ich verstehe es so, dass das beschriebene Erdbeben einen tiefen Graben bis zum Mittelmeer eröffnen wird und Jerusalem eine Hafenstadt wird. Die wörtliche Erfüllung der Prophezeiung hat auch eine geistliche Anwendung. Denn wenn es in Vers 21 heißt, denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein und weite Wassergräben wird es geben, so bedeutet dies, dass Gott selbst die Quelle für Israels Verteidigung und Segen ist. Er ist König und Retter, Richter und Gesetzgeber in einem. Nun lese ich noch den letzten Vers von Kapitel 33, den Vers 24. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Dies ist eine herrliche Aussicht für Jerusalem. Das Glaubensauge schaut hinter die schweren Umstände im Hier und Jetzt auf eine herrliche Zukunftsaussicht. Durch die Vergebung der Schuld wird das Volk Gottes geistlich wiederhergestellt. Doch auch die Körper werden wiederhergestellt, so dass keiner mehr erkranken wird. Dann wird der Friedefürst den Frieden auf Erden herstellen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Kapitel 32 und 33 aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der König als Retter und Beschützer regiert in Gerechtigkeit. Allen Menschen im Volk Gottes wird geistliche Erkenntnis geschenkt und die Ausgießung des Heiligen Geistes wird versprochen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch steht eine Zeit der Trübsal an. Besonders die Frauen werden aufgefordert, auf Gott zu hören. In Kapitel 33 folgte dann ein Weheruf über die Feinde Israels. Der Verwüster soll selbst verwüstet werden. Es endet mit dem Lobpreis Gottes für die Errettung. In der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel geht es im Buch des Propheten Jesaja weiter mit den Kapiteln 34 und 35, die den zweiten großen Abschnitt des Jesaja-Buches beschließen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.